die Pflege und die Betreuung von so schwerstkranken Kindern kostet auch einfach wahnsinnig viel Geld. Ja. Viele Geschwisterkinder gehören auch zu dieser Gruppe der Young Carers. Unser Angebot ist für die Familien in Wien kostenlos. Wir brauchen alle, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren.
Ich fühle mich reich beschenkt. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es wirklich. Wir begleiten nicht den Tod, wir begleiten das Leben.
Heute geht es um schwerkranke Kinder und gleichzeitig um Leben. Das heißt, es wird keine Folge sein, die auf die Tränendrüse drückt, sondern ganz im Gegenteil, uns vielleicht die Augen ein bisschen öffnet. Herzlich willkommen bei Weitergedacht, dem Podcast der WZ. Mein Name ist Petra Tempfer und ich sitze hier im Studio mit meinem lieben Kollegen Matthias Ziegler. Matthias, was hat es mit dieser Folge nun auf sich? Wen hast du getroffen?
Ja, hallo Petra. Ich habe getroffen die Monika Müller und die Elisabeth Steiner. Monika ist ehrenamtliche Hospizbegleiterin und die Elisabeth Steiner ist hauptamtliche Koordinatorin. Und ich habe im Gespräch mit den beiden und auch schon im Vorfeld der Folge an Michael Endes erfolgreichstes Kinderbuch denken müssen.
An die unendliche Geschichte?
Ist zwar ein großartiges Buch, aber das erfolgreichste Kinderbuch von Michael Ende ist Momo aus dem Jahr 1973.
Ja, Momo kenne ich auch. Das ist die mit der Schildkröte.
Genau. Und dieses Mädchen Momo, nachdem das Buch benannt ist, ermächtigte Kinder dadurch, dass sie ihnen Geschichten erzählt und ihnen zuhört.
Okay, und was hat das jetzt mit unserem Podcast zu tun?
Naja, Momo ist 1973 erschienen und genau 40 Jahre später ist das Momo Kinderhospiz gegründet worden in Wien, wo eben die Monika und die Elisabeth tätig sind. Und da geht es eigentlich auch in erster Linie darum, zuzuhören, da zu sein, Zeit zu schenken. Und deshalb ist der Name wahrscheinlich nicht von ungefähr gewählt.
Okay, jetzt klingelt es, jetzt weiß ich den Zusammenhang. Wir haben sicher sehr, sehr interessante Sachen zu erzählen. Kann ich mir gut vorstellen, dass es ein spannendes Gespräch war.
Ja, absolut. Das ist auch sehr persönlich geworden, vor allem bei der Monika. Aber ich würde sagen, lassen Sie ein bisschen selber erzählen, warum sie seinerzeit Hospizbegleiterin geworden ist. Hallo Monika, hallo Elisabeth, schön, dass ihr da seid. Ihr kommt ja vom Kinderhospiz Momo. Monika, du bist ehrenamtlich, Elisabeth, du bist hauptamtlich angestellt. Was macht ihr da bei Momo?
Momo Kinderpalliativzentrum wurde im März 2013 gegründet von der Caritas Socialis und der mobilen Kinderkrankenpflege Wien. Und wir unterstützen schwer kranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien einerseits zu Hause mit einem mobilen Team, bestehend aus Ärztinnen, Pflegepersonal, Therapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und einem großen Ehrenamtsteam. Und wir haben voriges Jahr im November den Momo-Zeitraum eröffnet. Das ist ein tagesstationäres Entlastungsangebot im 18. Bezirk in Währing. Vor allem für unsere Momo-Kinder und Jugendliche, die keine Tagesstruktur so angeboten bekommen und die kommen in den Zeitraum und bekommen umfassende Pflegeunterstützung, medizinisch, pflegerisch, therapeutische Unterstützung, psychosoziale Entlastung im Zeitraum angeboten. Und es besteht für die Angehörigen die Möglichkeit, eine Auszeit zu haben, einmal rauszugehen wieder, eigene Termine wahrnehmen zu können, vielleicht einmal ins Café gehen zu können oder mit einem Geschwisterkind auf den Spielplatz gehen, das Geschwisterkind nach langer Zeit wieder mal persönlich vom Kindergarten abholen und mit ihm noch Zeit zu verbringen. Das ermöglicht Zeitraum.
Das heißt, diese Familien kämpfen eigentlich dann darum, die kleinsten Dinge, die für andere völlig normal sind, überhaupt umsetzen zu können.
Genau. Also die Herausforderungen sind groß und sind vielfältig und die Tage sind durchstrukturiert und da bleibt natürlich wenig Zeit für Alltag, für ganz normale Kleinigkeiten, für kleine Dinge. Und da unterstützen vor allem die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Begleiter, die ein Stück Normalität wieder in die Familien bringen und Zeit schenken und da sind und unterstützen eigentlich dort, wo sie gebraucht werden.
Monika, wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da, wenn du unterstützt? Wie schaut das konkret aus?
Ich bin in einer Familie, die ich mittlerweile jetzt im 8. Jahr betreue. Das ist eine alleinerziehende Mama mit ihrem kranken Kind. Und ich gehe in der Früh in die Familie und betreue das Kind und helfe der Mama, bis der Fahrtendienst kommt und das Kind dann in die Schule holt.
Das heißt, du hast jetzt 8 Jahre lang eine Familie, für die du da bist speziell und sonst aber keine anderen, die du mit betreust?
Genau. Genau, also das ist auch ein bisschen das Konzept, wenn du eine Familie zugeordnet bekommst, dass man bei dieser Familie ist und diese Familie begleitet. Ich mache das wirklich seit Anbeginn, also ich bin seit Gründung von Momo mit dabei und zwar mit sehr viel Leidenschaft und Herz, weil wir selber betroffene Eltern sind und ein Kind verloren haben und ich aus der eigenen Erfahrung eigentlich gewusst habe, als ich das gelesen habe in der Zeitung, dass das etwas ist, wo ich gut unterstützen kann.
Das heißt, deine Motivation bei Momo mitzumachen war, dass du damals nicht dieses Netz bekommen hast und dass es aber weitergeben möchtest, dass es anderen besser geht als euch damals. Verstehe ich das richtig?
Genau, meine Motivation war das, wie die Carina, unsere Tochter, noch gelebt hat, gab es so etwas in Wien noch nicht. Da gab es nur eine Institution, die aber rein palliativ gearbeitet hat. Das heißt, das Kind musste im Sterbeprozess sein, was bei unserer Tochter nicht der Fall war. Und du hast dir vieles selber suchen müssen, erarbeiten müssen, herausfinden müssen. Es gab nichts, wo du komplett hingehen konnte, sag ich, habe jetzt mein Kind mit dieser Diagnose, betreut mich, kann ich sie mal hergeben, um auch einmal auf Urlaub zu fahren oder einmal durchzuschnaufen und auf mich zu schauen und meine Ressourcen und Batterien wieder aufzuladen. Und dass es mit Momo dieses Angebot in Wien gegeben hat, das fand ich sensationell, weil es einfach gebraucht wird.
Es geht also um diese scheinbar ganz einfachen Dinge, dass Monika beim kranken Kind bleibt, während die Mutter einkaufen gehen kann, ganz normale Dinge erledigen kann.
Ja, oder auch einfach mal Freizeit mit ihren anderen Kindern verbringt, weil es geht gerade bei Momo auch nicht nur um die Betreuung dieser schwerstkranken Kinder, sondern auch der Familie an sich, der Geschwisterkinder, die genauso wie die Kinder selbst ein möglichst normales Familienleben haben sollen. Wobei normal unter Anführungszeichen, weil was ist schon normal, wenn man weiß, dass der Bruder oder die Schwester vielleicht den nächsten Geburtstag nicht erleben wird oder nie erwachsen werden wird.
Aber da frage ich mich, Matthias, wie finanziert sich das Ganze eigentlich?
Also das Momo Kinder Palliativzentrum, wie es offiziell heißt, hat in den ersten Jahren rein von Spenden gelebt. Mittlerweile werden aber die Kosten für das mobile Kinderhospiz und für die Palliativteams vom Fonds Soziales Wien übernommen und für die betreuten Familien war und ist das Angebot komplett gratis. Auch der Momo-Zeitraum, der allerdings noch durch Spenden finanziert wird.
Okay, und da gibt es da bestimmt ewig lange Wartelisten, oder?
Tatsächlich gar nicht, wie die Elisabeth betont hat. Wie schwer ist es reinzukommen bei euch als Patientin? Weil ich denke mal, es ist ja auch eine Frage, wie viele Ehrenamtliche ihr zur Verfügung habt, wenn jetzt ein Ehrenamtlicher auf eine Familie kommt, eine Ehrenamtliche.
Also für die betroffenen Familien ist es gar nicht schwer reinzukommen. Jede Familie, die so ein Schicksal hat und ein schwer krankes Kind oder Jugendlichen zu Hause hat, die können sich ganz einfach und unkompliziert bei uns melden. Und wir haben bis heute Gott sei Dank es so geschafft, dass es bei uns keine Wartezeiten gibt, sondern wenn diese Familien sich bei uns melden, reagieren wir sehr rasch und treten ganz rasch mit diesen Familien in Verbindung und klären einmal den Bedarf. Und dann wird überlegt, inwieweit wir medizinisch, pflegerisch oder psychosozial diese Familie und dieses schwer kranke Kind oder Jugendlichen unterstützen können. Und unser Angebot ist für die Familien in Wien kostenlos und auch immer so ausgerichtet, dass es sehr individuell angepasst ist an die Bedürfnisse von den Familien. Und das Angebot kann genützt werden, solange die Familien das brauchen.
Das muss man wahrscheinlich auch zulassen als Familie, oder? Dass ja, da eine fremde Person mitten ins tiefste Innerste eindringt, möchte ich jetzt einmal formulieren am Anfang.
Ja, und das fällt auch nicht allen Familien sehr leicht. Also das ist natürlich manchmal auch ein Prozess, insbesondere auch dann noch zusätzlich vielleicht auch jemand ehrenamtlich kommen zu lassen. bei den Ärztinnen, bei der Pflege ist das klar, weil die wird oft gebraucht, oder eine Sozialarbeiterin. Aber dann noch einmal zusätzlich, weil in diesen Familien tut sich ja auch sehr viel. Also es kommen sehr viele unterschiedliche Personen nach Hause.
Monika, du kennst ja beide Rollen, sowohl die der Mutter, die Hilfe gebraucht hätte damals, als auch jetzt die der Ehrenamtlichen, die Hilfe gibt. Wie viele Familien hast du bis jetzt betreut?
3 Familien waren es.
Wie hast du das erlebt, so dieses Eindringen in das Innerste dieser Familien? Wie war das für dich?
Also ich kann das gut nachvollziehen, weil unsere Tochter die letzten 4 Jahre im Wachkoma gelegen ist und wir sie zu Hause betreut haben. Ich bin gelernte Hotelfachfrau gewesen, habe dann natürlich meine Arbeit aufgegeben, weil sich um ein Kind zu kümmern, das 24 Stunden Betreuung braucht, das ist schon herausfordernd genug. Also ich konnte da nicht noch zusätzlich arbeiten gehen. Viele pflegerische Leistungen kannst du als Eltern vollbringen, da bist du free, straffrei. Aber alles andere müssen wirklich medizinische Kräfte machen. Und da mal, wie die Elisabeth vorhin gesagt hat, fremde Menschen in dein Innerstes zu lassen, in dein Zuhause zu lassen, in eine private Sphäre, ist schon ein großer Schritt und das fällt einem nicht leicht. Aber man muss auch anerkennen, dass man Unterstützung braucht. Du kannst nicht alles allein machen. Und ich war ja für meine Tochter, eigentlich möchtest du Mutter sein, ja. Aber ich war Pfleger, ich war Therapeutin, ich war Unterstützerin und manchmal wächst dir das dann einfach auch über den Kopf und du musst Dinge auch auslagern. Und da ist diese Unterstützung zu Hause ein wichtiger Aspekt, der, wenn du niemanden hast, der ehrenamtlich kommen kann, natürlich eine sehr große finanzielle Belastung ist, die sich auch nicht jeder leisten kann. Und das war eben dieser Ansatzpunkt für mich, hinzugehen, zu unterstützen, Entlastung zu bringen, auch für die Eltern da zu sein, weil ich ja genau weiß, was das bedeutet. Und weil es oft auch sehr erleichternd ist, wenn du ein Vis-à-vis hast, der weiß, wovon du redest, wo du nicht alles wiederholen musst und erklären musst, wo du weißt, das kommt an, weil er das selber durchgemacht hat.
Jetzt bei der Familie, die du seit 8 Jahren betreust, würdest du sagen, ist es auch eine Freundschaft entstanden oder ist es rein eine, sagen wir mal, platonisch-berufliche Beziehung, die du da zu der Familie aufgebaut hast?
Nein, es ist keine rein platonische Beziehung. Das geht auch nicht. Ja, also wenn du in so Familien gehst, und das ist mein Ansatz, du kannst dein Herz nicht außen vor lassen, weil dann kannst du diese Arbeit nicht tun. Also du bist schon mit Herz und Seele dabei. Und wenn du eine so lange Begleitung hast, dann bist du in vieler Hinsicht schon so ein bisschen wie ein Familienmitglied. Ja. Man muss aber, und das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, man muss sich schon klar sein, ich bin im Auftrag einer Organisation da. Also ich bin jetzt nicht die beste Freundin und ich bin kein Familienmitglied, sondern ich bin eine Ehrenamtliche, die mit Herz und Seele dabei ist und die jeden Aufenthalt und jeden Besuch dort genießt und auch professionell dort ist. Also ich darf dann auch nicht in meine Sachen hineinkippen. Aber ich glaube, dass nach so einem langen Miteinander, wenn dieses Kind irgendwann einmal verstirbt, das sicherlich auch über den Tod hinausgehen wird.
Das heißt, du nimmst für dich da ganz viel auch mit?
Ich fühle mich reich beschenkt. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es wirklich. Und ich bin auch dankbar für diese Wertschätzung, die du dort bekommst. Ich sage immer, da reicht mir der ehrenamtliche Einsatz. Das kann dir kein Geld der Welt zurückgeben.
Der Tod hängt dann wahrscheinlich wie so ein Damoklesschwert über der gesamten Familie, oder?
Naja, bis zu einem gewissen Grad schon und dann auch wieder nicht. Weil im Gespräch mit Monika und Elisabeth ist ein wunderschöner Satz gefallen, der bei Moma im Zentrum steht, der quasi das Leitmotiv ist. Sie haben nämlich gesagt, wir begleiten nicht den Tod, wir begleiten das Leben.
Oh ja, der ist schön. Und darum auch der Titel, ja. Jetzt verstehe ich das Ganze erst so richtig. Du Matthias, wer eigentlich engagiert sich so generell ehrenamtlich, jetzt so von der Geschlechterverteilung her gesehen?
Es gibt im Team schon auch Männer, aber die meisten ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen sind halt Frauen.
Habe ich es mir doch gedacht. Und wie sieht es dann in den betroffenen Familien selbst aus, vor allem was die Care-Arbeit betrifft? Wie ist da so das Geschlechterverhältnis?
So wie in allen anderen Familien auch, vielleicht sogar noch ein bisschen verschärft, weil ich habe eine Studie von der Statistik Austria aus dem Dezember 2023 ausgegraben. Da steht eindeutig drin, dass die Hälfte der Arbeitszeit von Frauen unbezahlt ist und nur ein Drittel von Männern. Das heißt, Frauen leisten viel mehr Care-Arbeit als Männer in der Familie. Und bei den Familien, die vom Momo Kinderhospiz betreut werden, ist es oft noch mehr, dass es an den Frauen hängen bleibt. Darüber habe ich genauso wie über die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen mit Elisabeth und Monika gesprochen. Wie ist denn das Geschlechterverhältnis bei euren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und die Altersstruktur?
Also bei uns engagieren sich derzeit 51 Frauen und Männer, davon 11 Männer. Also geschlechterspezifisch ist es klar, frauenlastig. Wir haben weniger Männer, aber wir sind froh, dass wir diese 11 ehrenamtlichen Hospizbegleiter haben. Bezüglich des Alters, also es gibt bei uns ab Student, Studentin bis Pensionist, Pensionistin, das ist bunt gemischt. Wir brauchen alle, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren, weil wir, wie ich schon vorher gesagt habe, die Familien ganz individuell begleiten und unterstützen. Und da ist auch jeder Ehrenamtliche gefragt, auch manchmal unabhängig, also vom Alter natürlich auch. Also manchmal passt in eine Familie eine junge Studentin besser und in eine andere Familie braucht man so eine Oma oder einen Opa, der unterstützt. Also wir brauchen alle Frauen und Männer, die sich bei uns engagieren.
Weil du vorher angesprochen hast, die Frauenlastigkeit bei den Ehrenamtlichen und bei der ganzen Betreuung. Wie schaut es auf Familienseite aus? Bleibt da, wie es in der Gesellschaft ja leider bei uns sehr üblich ist, die Care-Arbeit noch mehr in den Müttern hängen, dass die damit alleine gelassen werden, aus welchen Gründen auch immer? Dass der Mann entweder vielleicht noch mehr arbeiten muss, um die Betreuungskosten stemmen zu können oder mit der Situation nicht fertig wird und die Mutter alleine lässt damit?
Also bei den meisten unserer Momo-Familien übernimmt die Mutter die Care-Arbeit, die leisten Unglaubliches und sind rund um die Uhr für ihre Kinder da und vor allem für das schwerstkranke Kind. Und natürlich gibt es auch Familien, wo die Belastung so groß ist, dass auch die Beziehungen natürlich dadurch darunter leiden. Und es kommt natürlich auch manches Mal vor, dass es auch für einen Vater mal zu viel wird und dadurch auch eine Ehe in Brüche geht und er die Familie verlässt. Auch das erleben wir. Viele Geschwisterkinder gehören auch zu dieser Gruppe der Young Carers. Also die haben sehr viel an Verantwortung zu übernehmen, müssen viel an Aufgaben zusätzlich bewältigen und leisten. Und wenn da ehrenamtlich jetzt jemand kommt und sie aus diesem System herausholt und ihnen ein bisschen Luft zum Atmen geben, Freiraum geben, wo sie selber Kind, Jugendliche sein können, dann ist das natürlich ganz wunderbar. Und das Verständnis natürlich, das unsere Ehrenamtlichen mitbringen, ist, dass diese Kinder sehr belastet sind, weil sie natürlich schon sehr isoliert leben. Also sie können nicht so einen normalen Alltag oder Tagesalltag erleben wie normale Familien. Und wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sich öffnet und mit diesem Thema Leben, Sterben, Tod, dann Fragen stellt, dann können auch unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Begleiter dementsprechend auch gut darauf antworten und damit umgehen.
Wie viele Stunden in der Woche ungefähr investierst du da, Monika?
Also bis im Sommer war ich zweimal in der Woche in der Familie, dienstags und freitags. Und insgesamt war es in der Woche mit An- und Abreise circa 2 bis 2,5 Stunden pro Einsatz.
Also nicht wenig, aber auch überschaubar. Dass man sagt, man kann es sich auch mit einem Vollzeitjob vielleicht zutrauen.
Ja, absolut, absolut. Weil auch das ist wieder das Schöne an dieser Arbeit. Es wird immer geschaut, was passt für beide Seiten. Und die Elisabeth ist da jemand, die eine Gabe dafür hat, Menschen miteinander zu verbinden und dass das gut passt. Und da wird nicht nur geschaut, was braucht die Familie, sondern was möchte ich als ehrenamtlich Tätige auch einbringen. Das beginnt mit der Tageszeit. Kann ich in der Früh oder will ich lieber zum Mittag oder am Abend bis zur Einsatzzeit. Und das ist das Schöne, weil es so flexibel ist.
Ich nehme an, da gibt es eine Schnupperphase am Anfang, wo man dann abcheckt, passt nicht.
Kann es geben, muss gar nicht sein. Wir führen sehr intensive Erstgespräche. Mir ist es wichtig, die Interessierte, die sich bei uns ehrenamtlich einbringen möchte, gut kennenzulernen. Wie die Monika vorher schon gesagt hat, es wird abgefragt, wie viel Zeit hat die Person zur Verfügung, welche Motivation steckt dahinter. Das ist auch ganz wichtig, das gut zu klären.
Was ist denn die Motivation bei den meisten? Gibt es da so einen großen Punkt, den du da nennen kannst?
Ich glaube, der größte Punkt ist Dankbarkeit für sein eigenes gutes Leben. Dass diesen Menschen bewusst ist, dass sie auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, dass sie viel erreicht haben, viele Zufälle, die es ihnen ermöglicht haben, ein gutes, ruhiges Leben zu führen und dass sie erkannt haben, dass es anderen Menschen nicht immer oder nicht so gut geht und die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Und die sind dankbar dafür und die Dankbarkeit zeigen sie, indem sie sich ehrenamtlich engagieren und einbringen möchten.
Weil du gesagt hast, gut ausgebildete Ehrenamtliche, wie schaut denn diese Ausbildung aus? Vor allem, was sollte man selber mitbringen und was bekommt man dann von euch noch in diesen Rucksack, den man da mitschleppt, das im positiven Sinn hineingepackt?
Die Ausbildung, die unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Begleiter absolvieren müssen, nennt sich Einführungskurs in Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung. Und in Wien kann man diesen Kurs absolvieren im Kardinal-König-Haus oder bei der österreichisch-buddhistischen Religionsgesellschaft. Da muss man sich selber anmelden und bereit sein, über fast 4 Monate recht intensiv sich mit den Themen Leben, Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Und wenn man diesen Kurs absolviert hat, dann befähigt er zur Mitarbeit in einem Hospizteam. Also auch bei uns, beim Momo Kinderpalliativzentrum, kann man dann mitarbeiten.
Und diese Ausbildung ist grundsätzlich kostenlos für die Ehrenamtlichen?
Leider nein. Die ist recht kostspielig sogar mittlerweile geworden. Der kostet jetzt 830 Euro. Also das ist ganz viel Geld, das man da investieren muss vorab. Aber nach einem Jahr Mitarbeit wird der Betrag von der Organisation refundiert an die Ehrenamtlichen. Also das ist so auch eine wichtige Geste und auch als Zeichen der Wertschätzung, dass wir wirklich sehr dankbar sind, dass man Zeit und vorab Geld investiert hat, um sich bei uns ehrenamtlich dann auch einbringen zu können. Es sind ganz tolle und wunderbare Menschen, die sich da bei uns engagieren und einbringen.
Und werden mit offenen Armen aufgenommen.
Absolut. Was man mitbringen müsste, wäre, man sollte mit beiden Beinen im Leben stehen. Also man sollte selber gerade in einer Lebensphase sein, wo es einem gut geht, wo man gesettelt ist, gefestigt ist. Also wir brauchen Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die verlässlich sind, die empathisch sind natürlich und ein großes Herz haben und die vor allem, das ist das Allerwichtigste bei uns, gerne Zeit mit Kindern und Jugendlichen verbringen. Da geht es also wirklich um Dasein, Zeit schenken, neben dem Bett sitzen. Aber wir haben auch durchaus ganz viele Kinder und Jugendliche, die sehr mobil sind. Im Rollstuhl kann man mit ihnen Ausflüge machen, unterwegs sein, spielen, vorlesen, singen, auf den Fußballplatz gehen, gute Zeit verbringen gemeinsam.
Ja, also wir sitzen ja nicht nur weinend in der Familie, sondern es geht um das Leben begleiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir begleiten nicht den Tod, wir begleiten das Leben. Und wir wollen, dass der Tag heute freudvoll ist und lebensvoll ist und freudig ist. Und wenn ich in der Früh in die Familie komme und die beiden strahlen mich an, dann ist der Tag irgendwie schon fein.
Das heißt, wenn jetzt jemand im Kopf hätte ein Bild von einem sterbenskranken Kind in den letzten Atemzügen, dann würde das so nicht unbedingt stimmen.
Richtig, weil wir schon sehr viel früher einsteigen und wir die Möglichkeit haben, auch gute Zeit und gute Tage zu begleiten. Und diese Kinder sind natürlich schwer krank, aber sie wollen Leben und Teilhabe haben an diesem sozialen Leben. Und dafür sind wir auch da, diese Teilhabe und gute Momente zu schaffen und ihnen zu ermöglichen.
Monika, als Betroffene und als Beobachterin, hast du das Gefühl, dass da die Familie in Österreich genug Hilfe bekommen, jetzt abgesehen von Momo? Oder bräuchte es da auch noch mehr seitens Politik und Gesellschaft?
Also grundsätzlich glaube ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Bedarf tatsächlich immer größer wird, weil die Medizin heute in der Lage ist, so viel abzudecken und so viel Leben zu erhalten, mit deren Konsequenzen wir dann auch leben müssen. Das muss ich jetzt leider auch hier mal sagen. Es hat wie überall seine guten und seine negativen Seiten. Und wir merken das ja bei uns. Wir haben sehr, sehr viele Familien, die wir betreuen dürfen und betreuen können. Aber das sind die, die sich an uns wenden.
Elisabeth, glaubst du, ist da zu einem großen Teil auch einfach Scham dabei? Oder ist es vor allem nicht Wissen, wo man Hilfe bekommt?
Natürlich beides wahrscheinlich, ja. Also natürlich ist es nicht einfach, auch sich einzugestehen, dass man so ein Schicksal hat und so ein schwerst krankes Kind. Und man erlebt ja auch immer wieder Ablehnung in der Reaktion, wenn man darüber redet, in der Familie schon einmal. Also fängt es an, ja, dass Familienangehörige sich mit diesem Thema einfach schwer tun und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wir erleben, dass unsere Familien sich wirklich auch immer gut überlegen, wem sie von ihrem Schicksal erzählen. Und Scham insofern natürlich, weil man auch dann abhängig ist von anderen Menschen und sich Hilfe zu holen und sich zu nehmen, da tut sich nicht jeder so leicht damit. Aber wie gesagt, diese Kinder leben und wollen leben und leben länger. Und mit der Zeit ist es einfach sehr belastend. Und man braucht diese Unterstützung. Ja, das sagen uns auch die Familien. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, sich das Leben leisten zu können, ja, weil die Pflege und die Betreuung von so schwerstkranken Kindern kostet auch einfach wahnsinnig viel Geld, ja, weil man braucht ganz viele verschiedenste Hilfsmittel, man braucht Medikamente, man muss vielleicht sich auch eine Wohnung umgestalten und neu gestalten. Manche Wohnungen müssen dann barrierefrei sein, weil man mit einem Rollstuhl auch in der Wohnung sich bewegen muss oder das Badezimmer adaptieren muss, damit es auch für das beeinträchtigte Kind gut passt und man das Kind dort pflegen kann. Also da gibt es viele Herausforderungen. Unwissen manches Mal auch, aber das hat sich in den letzten Jahren schon deutlich gebessert. Also wir sind mit allen Wiener Spitälern gut vernetzt. Wir sind sehr bekannt und arbeiten mit diesen ganzen Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde eng zusammen. Und wir können eben da sehr rasch einsteigen, wenn entsprechende Spitäler, Ärzte, die diese Kinder und Jugendlichen betreuen und behandeln, mit uns Kontakt aufnehmen.
Jetzt sprechen wir da von einem Wiener Kinderhospiz und Wiener Spitälern. Haben wir da ein Stadt-Land-Gefälle, wie so oft? Oder ist es in anderen Regionen Österreichs auch so gut ausgebaut, das System?
Es hat sich auch in den letzten Jahren österreichweit viel getan. Der Ausbau läuft kontinuierlich und es gibt in allen Bundesländern mittlerweile entsprechende mobile als auch stationäre Einrichtungen, wo man Hilfe und Unterstützung bekommt.
Und ein Zeichen der Wertschätzung hat es im vergangenen Dezember gegeben. Da ist nämlich Momo beim Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.
Ja, wow, sehr gut. Sicher wohl verdient. Und weil wir jetzt zu viel über das Ehrenamt gesprochen haben, habe ich die ganze Zeit über unsere Folge mit dem Rotkreuzarzt Michael Kühnel denken müssen. Da haben wir ja auch schon Zahlen ausgehoben über das Ehrenamt. Und soviel ich mich erinnere, haben wir festgestellt, dass sich die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ehrenamtlich engagiert.
Ganz genau. Und ein Feld sind eben auch die Hospize, wo Elisabeth und Monika betont haben zum ehrenamtlichen Engagement. Niemand soll sich bei Momo übernehmen. Niemand soll über die eigenen Grenzen gehen. Das wäre auch gar nicht gesund für alle Beteiligten. Deshalb wird auch ganz genau geschaut, was man den einzelnen Freiwilligen zumuten kann und wo sie am besten eingesetzt werden und in welcher Form. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt nach dem Michael Kühnel beim anderen Michael angelangt.
Matthias, Moment, hilf mir mal kurz weiter. Wieso beim anderen Michael?
Na, beim Ende.
Ah, okay, wir haben den Bogen gespannt. Du und deine Witze immer, Matthias. Ja, okay, ich verstehe es. Gut.
Mhm. Ja, zum Leben gehört halt auch ein bisschen Humor dazu, genauso wie der Tod. Das ist eine Kernbotschaft, die mir die Elisabeth und die Monika mitgegeben haben. Genauso wie den Leitsatz von Momo, den ich mir merken werde. Wir begleiten nicht den Tod, wir begleiten das Leben.
Das ist ein wirklich starker Satz, das stimmt, ja. Der bleibt auch bei mir hängen. Und was ich auch so für mich mitgenommen habe nach dieser Folge, ist, dass jedes Kind, egal ob schwerst krank oder ganz gesund, einfach nur Kind sein möchte. Dass es leben möchte, dass es Freunde treffen möchte, seine Pubertät ausleben möchte und dass es Menschen gibt, die diese Kinder dabei unterstützen. Ja, damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende angelangt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt.
Gerne auch abonnieren.
Auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.